Wir reden ja schon seit Tagen über kaum was anderes als über Prism und Tempora und die ganzen Überwachungsprogramme, über Datenschutz. Und natürlich verändert sich durch diese Diskussion auch die Gesellschaft. Das ist natürlich was, was man unter anderem auch an den politischen Diskussionen merkt. Mal wird Friedrich vorgeworfen, dass er in den USA nichts erreicht hat. Mal Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass sie von vielen Dingen nichts weiß oder nichts wissen wollte oder vielleicht tatsächlich nichts wusste. Und jetzt wird es ganz, ganz grundsätzlich. Also wir wollen dieser Frage nachgehen, wie verändert Überwachung in dieser Form, wie wir sie gerade erleben und zur Schau gestellt bekommen, die Gesellschaft. Konstantin Zurawski mit der Webschau, du hast die Frage aufgestellt. Gibt es auch eine Antwort?
Es gibt nicht die eine Antwort, aber doch einige Antwortansätze. Und viele davon kommen von Christoph Kappes. Der ist ein recht bekannter Blogger und ein noch bekannterer Netzunternehmer. Und der fällt eigentlich immer mal wieder durch hervorragende Analysen auf. So auch jetzt, den Beitrag verlinken wir ja, kann ich nur jedem empfehlen, den Text mal durchzulesen. Also er hat zur Frage, was macht Überwachung mit einer Gesellschaft, gesagt: In erster Linie schafft sie Misstrauen. Misstrauen gegenüber dem Staat, aber auch Misstrauen untereinander. Zitat Christoph Kappes.
Vertrauen ist nicht einfach da, sondern Vertrauen kann sich nur dort entwickeln, wo die Zukunft unsicher ist, wo Menschen handeln und wo sie auch die Wahl haben, sich für unethisches Handeln zu entscheiden. Die Zukunft ist aber nicht unsicher, wenn alle identifiziert und kontrolliert werden, denn dann werden sie sich äußerlich korrekt verhalten. Dieser äußerliche Frieden verdient die Bezeichnung Frieden aber nicht.
Also ich versuche das mal ein wenig zu deuten. Christoph Kappes schreibt, Vertrauen kann nur dort entstehen, wo es Alternativen gibt. Denn wenn es keine gibt, dann weiß man ja nicht, ob der eine jetzt so handelt, weil er es wirklich will, weil er davon überzeugt ist. Oder eben nur, weil er das Gefühl hat, dass er überwacht wird und deshalb so handeln muss. Ne? Und dann kann eben auch kein Vertrauen entstehen, weil man nicht weiß, ob der das jetzt wirklich ehrlich meint oder ob das nur so vorgegaukelt ist. Also das wäre der erste Punkt. Überwachung löscht Vertrauen aus, schafft Misstrauen.
Und warum sollte man dann anders handeln durch Überwachung?
Also da kann man schnell Beispiele finden. Ich habe mir mal eins ausgedacht. Also sagen wir, du willst jetzt eine Demonstration gegen ein politisches Vorhaben starten und du organisierst das Ganze jetzt über das Internet. Wenn du weißt, dass das alles mitgelesen und kontrolliert wird, dann würde ich mal vermuten, überlegst du dir sicher zweimal, was du da jetzt in deine Einladung reinschreibst, wogegen protestiert wird und wie radikal das Ganze angesehen wird. Also das wäre dann so ein einfaches Beispiel, wo du dein Handeln an die Überwachung anpassen würdest. Und Christoph Kappes, er formuliert das Ganze auf einer etwas abstrakteren Ebene. Zitat.
Es geht um Eingriffe in Autonomie von Bürgern, die ihr Handeln anders ausrichten werden als ohne Eingriff. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht mehrfach gesagt. Der Schaden ist aber in jedem Fall auch sozialer Natur. Ein Gefühl ständiger Wachheit und Anspannung entsteht, wo man sich von Unbekannten beobachtet fühlt und nicht sicher sein kann, was passieren wird. Der Schaden ist gesellschaftlich.
Der Schaden ist gesellschaftlich, wenn das Gefühl ständiger Anspannung entsteht. Das schreibt Christoph Kappes. Und ein weiterer Aspekt, der kommt hinzu, nämlich, dass der Generalverdacht, und das ist ja eigentlich das, was wir durch Prism und Tempora haben, dass also ein Generalverdacht unweigerlich zu noch mehr Überwachung führt. Das schreibt Gunnar Sohn, auch ein recht bekannter Blogger und Autor, auf dem Online-Debattenmagazin The European. Genauer gesagt hat er da den Soziologen Wolfgang Sofsky zitiert.
Der Generalverdacht macht keine Ausnahme, meint Sofsky. Je mehr man weiß, desto sicherer weiß man, dass man noch nicht alles weiß. Jede Wissenslücke muss demzufolge zu weiteren Ermittlungen führen.
Aber die Befürworter sagen doch, und das ist ja auch relativ unbestritten, dass mehr Überwachung auch zu mehr Sicherheit führt.
Ja, das ist die Begründung einiger Politiker. Genau, viele Bürger sehen das natürlich auch so. Aber die Frage ist ja, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen. Und diese Frage, die hat Christian Tews aufgestellt auf Spiegel Online in einem lesenswerten Artikel. Und er nennt da einige Vergleiche. Also zum Beispiel das allgemeine Tempolimit auf Autobahnen. Es ist ja unbestritten, dass das Menschenleben retten würde. Die persönliche Freiheit des schnellen Fahrens oder unbegrenzt schnellen Fahrens, die wird zurzeit aber noch höher bewertet. Oder auch ein absolutes Alkoholverbot, im Prinzip das Gleiche. Hier ist erwiesen, dass auch das Menschenleben retten würde, also 0,0 Promille. Die persönliche Freiheit, 1-2 Bier zu trinken und dann trotzdem noch Auto zu fahren, die wird zurzeit noch höher bewertet. Oder auch das Waffenrecht, jedes vierte Tötungsdelikt, das wird durch eine Schusswaffe begangen, schreibt Christian Tews. Aber auch hier, die Freiheitsrechte der Jäger und der Sportschützen, die wiegen zurzeit eben noch schwerer.
Schwierige Abwägungsfrage. Was folgt denn jetzt als Konsequenz daraus?
Ja, also im Spiegel Online-Artikel, da ist eine Aussage zu finden von einem Politiker, vom Chef der jungen Liberalen, Lasse Becker heißt er. Und er hat sinngemäß diesen Satz hier gesagt, nämlich: In einer Demokratie muss man in letzter Konsequenz auch bereit sein, die Gefahr eines Terroranschlags hinzunehmen. Also so nach dem Motto, so wie wir jetzt mit dem Autoverkehr hinnehmen müssen, dass es Verkehrstote gibt, so müssen wir dann eben auch damit leben, wenn wir keine totale Überwachung wollen, dass es Opfer durch Terroranschläge gibt. Denn die Terroranschläge, die seien nur auszuschließen, sagt er, wenn Bürger auf alle Freiheitsrechte verzichten würden. Das würde bedeuten, dass als nächstes dann sowas wie eine dauerhafte Handyortung käme, zum Beispiel. Und Udo Vetter vom Lawblog, ist ja auch ein bekannter Blogger, er hat den Spiegel Online-Artikel kommentiert und er sagt, man müsse gar nicht diskutieren, ob jetzt die Beweggründe richtig sind, mit denen die Toten akzeptiert werden, also die Verkehrstoten zum Beispiel. Er erinnert aber an dieses hier.
Es sind die Beweggründe desselben Politikpersonals, das in Sachen innerer Sicherheit die rote Linie nicht mehr erkennen kann, weil sie schon so weit hinter ihnen liegt. Und das, obwohl eigentlich jedem klar ist, dass Terroranschläge letztlich nicht mal durch totale Überwachung zu verhindern sind.
Also zusammengefasst, sagt Udo Vetter, die Politiker, die akzeptieren tausende Verkehrstote, aber null Tote durch Terrorismus.
Wie kommt das denn dann, dass die Bewertungen durch die Politik da so weit auseinandergehen? Man könnte ja auch sagen, ab einem Toten oder an einem Toten, da müssen wir Terrorismus müssen wir akzeptieren, aber genauso akzeptieren wir 3000 Verkehrstote jedes Jahr.
Ja, das ist tatsächlich da eine Differenz, die entsteht. Und da habe ich was ganz Interessantes auf faz.net gelesen. Da hat der Methodenwissenschaftler Gerd Antes was zugeschrieben.
Für den Bürger ist die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland bei einem Anschlag umzukommen, nahezu null. Dagegen kann jeder einzelne Anschlag, egal wo, den politischen Entscheidungsträger aus dem Amt fegen. Genau deswegen sind die Sicherheit des Bürgers und die Sicherheit des Politikers etwas grundlegend anderes.
Finde ich einen interessanten Gedanken. Genauso gut kann man aber jetzt da natürlich einwenden und sagen, Moment, vielleicht ist ja auch die Angst, die generelle Angst vor Terrorismus einfach so viel größer, dass man das dann auch wieder einbeziehen muss und eben das nicht direkt vergleichen kann mit zum Beispiel 3000 Verkehrstoten, weil man da ja sagen kann, naja, da habe ich es aber auch noch irgendwie in eigener Kontrolle.
Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man sich an die Verkehrstoten schon gewöhnt hat.
Oder so.
Konstantin Zurawski war das mit der Webschau.